Jetzt reden wir darüber, dass permanent in der Hosentasche, in der Jackentasche, wo auch immer, dieses Smartphone ist und die Jugendlichen ja sich Bilder, Filme, Sachen angucken können, die niemand für sie einordnet, weil niemand mitbekommt, dass sie sie gucken. Wir als Erwachsene das auch zum Teil nicht als gute Vorbilder vorleben. Guckt euch Familien in Restaurants an, wer da alles ein Smartphone in der Hand hat und wie wenig sich da unterhalten wird. Mhm. Da reicht auch manchmal schon ein paar, wo man sich dann immer fragt, okay, das Essen hättet ihr auch nach Hause bestellen können.
Suits and Sneakers Digital Edition. Ein Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider. Mit Harald Fortmann.
Etwa jeder achte Krankheitstag geht in Deutschland auf eine psychische Erkrankung zurück. Tendenz steigend. Globale Krisen, aber auch verstörende Inhalte und Mobbing auf sozialen Medien belasten vor allem junge Menschen. Wie können Führungskräfte und ihre Teams in Zeiten von Krisen und digitaler Überforderung ihre mentale Gesundheit stärken? Mein Name ist Harald Fortmann. Ich begrüße Sie jetzt recht herzlich zu einer neuen Folge von Suits & Sneakers in der Digitaledition. Tatsächlich die 25. Folge und daher einen schönen Gruß an Joy und einen Dank an diejenigen, die hinter den Mikrofonen auch agieren. An Hanna für ihre Unterstützung bei der Vor- und Nachbereitung und an Ingo, der uns hier immer herzlich produziert. Mein heutiger Gast kommt aus der Medienwelt und hat viele Jahre im Bereich Medienbildung gearbeitet. Unter anderem als Leiterin Weiterbildung bei der Hamburg Media School. Vor einem Jahr dann der Wechsel. Heute ist sie geschäftsführende Gesellschafterin der Fürstenberg Foundation, einer Stiftung, die Jugendliche und ihre Eltern in herausfordernden Lebensphasen unterstützt. Willkommen Ulrike Dobelstein-Lüthe zum Podcast Suits & Sneakers.
Vielen Dank.
Ja, ich freue mich besonders, dass wir heute bei der Nummer 25 ein Thema haben, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Sowohl als Vater, aber auch als Führungskraft, glaube ich, müssen wir über diese Themen sprechen. Ulrike, du hast viele Jahre im Medien- und Bildungssektor gearbeitet. Heute leitest du eine Stiftung, die durchaus den kritischen Umgang mit diesen sozialen Medien fordert. Was hat dich persönlich zu diesem Schritt bewegt? Und nimm unsere Hörerinnen und Hörer doch einfach mal mit auf deinem Karriereweg, der ja auch in deinem Fall ein Lebensweg ist.
Ja, da muss ich ein bisschen unterscheiden zwischen privat und beruflich. Also was hat sich auf beiden Seiten in den letzten Jahren bei mir verändert? Ich war fast genauso wie eure Reihe 25 Jahre im Medienbereich. Also die 25 zieht sich hier durch. Und habe dann aber 2023 für mich das Gefühl gehabt, die Medien und ich, wir sind ein bisschen auserzählt, nicht mehr so ganz in love. Und das hatte unter anderem schon auch die Gründe, dass ich das Gefühl hatte, dass da bestimmte Vertreterinnen und Vertreter ihrer Verantwortung nicht mehr so ganz gerecht werden. Also das ging natürlich auch in Richtung der Social-Media-Kanäle und natürlich auch den großen Tech-Konzernen. Das ging aber auch in Richtung Journalismus. Ich habe viele Jahre berufstätige Journalistinnen und Journalisten als auch Menschen, die im Online-Marketing- und Social-Media-Bereich eine Weiterbildung bei uns bekommen haben, begleitet und hatte zwischendurch immer so das Gefühl, ich erzähle eigentlich seit fast 25 Jahren das Gleiche. Und irgendwie hatte sich das irgendwann nicht mehr so richtig gut angefühlt. Da ging es viel auch um Nachwuchsförderung, da ging es viel auch um Menschenförderung. Ja, um darum auch diese Branche ein Stück weit zu verändern, die Menschen so ein bisschen aus ihrem Elfenbeinturm herauszuholen und zu sagen, ey, geht doch mal wieder auf die Straße, guckt euch doch mal in Wilhelmsburg an, wie es da eigentlich ist und versucht auch zu verstehen, was sich da draußen wirklich verändert hat, geht wieder ins Gespräch, tut es nicht mehr nur über die Feed-Kanäle und über die DPA-Meldung, sondern fangt wieder an, wirklich mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Das waren viele Punkte, bis hin auch zum Thema Diversitätsfragen, etc. Also da bekam ich natürlich viele Sachen mit, wo ich so gedacht habe, boah, hinter geschlossenen Türen sieht's dann doch irgendwie auch wieder anders aus. Das war so der eine Punkt. Und der andere Punkt war eben privat. Mein Mann hatte 2021 4 Schlaganfälle. Wir haben ein gutes Jahr gebraucht, um ja diese Krankheitsphase zu überwinden, ihn natürlich auch ein Stück weit wieder neu aufzustellen. Und ich habe halt als Angehörige auch gemerkt, was es heißt, wenn man jemanden begleitet, der erkrankt ist. Und da kamen viele Gedanken auf, natürlich auch nach diesem Jahr, was will ich eigentlich noch mit meiner Kraft, mit meiner Expertise beruflich machen? Und ich hatte dann schon das Gefühl, dass der soziale Sektor, das gesellschaftlich Relevantere, wieder auch mit jungen Menschen arbeiten. Das habe ich vorher, bevor ich zur Hamburg Media School gegangen bin, fast 12 Jahre gemacht mit Studierenden. Das fehlte mir eben auch, dass ich gedacht habe, eigentlich muss ich was mit Jugendlichen machen. Ich mache auch als Ehrenamtlerin was mit Jugendlichen. Da entwickelte sich dann der Wunsch, in diesem Bereich wieder zurückzugehen, aber eben in den sozialen Sektor. Und dann habe ich 2023 23 gekündigt, ohne was Neues zu haben. Und hatte dann das große Glück, dass Reinhold Fürstenberg auf mich zukam und von ihrem Herzensprojekt erzählt hat.
Sehr schön. Danke, danke dafür, dass du uns da mitgenommen hast. Aber vielleicht kannst du auch noch mal ein paar Momente oder Einblicke liefern, die dich immer wieder motivieren, eben auch genau dieses Thema mentale Gesundheit und den Schutz von Jugendlichen und ihren Angehörigen hier in den Mittelpunkt zu setzen.
Das ist zum Teil natürlich die Arbeit direkt mit den Betroffenen. Also wir haben unter anderem einen Jugendbeirat als allererstes ins Leben gerufen. Da sind mittlerweile 18 Jugendliche deutschlandweit drin vertreten. Wenn ich mit denen zusammenkomme und wir einen Tag miteinander verbringen, dann ist das so ein Tag, wo ich hinterher denke, egal welche Schwierigkeiten wir haben, von der Frage, wer fördert uns eigentlich und wie können wir nächste Projekte finanzieren, dann gehe ich irgendwie an dem nächsten Montag, wir treffen uns meistens Samstag, damit auch alle anreisen können, total gestärkt an den Schreibtisch und denke, ja, für die mache ich's. Also und los geht's und wieder einen Antrag schreiben und wieder gucken, dass wir weiterkommen. Das ist wahnsinnig bereichernd, wirklich mit denen ins Gespräch zu gehen, ihnen wirklich zuzuhören und das mitzunehmen, was sie erzählen. Das ist so der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass wir uns ja auch um das soziale Umfeld kümmern. Also wir denken halt auch Eltern, Geschwister, Kinder, Freundeskreis mit. Und das kommt natürlich ganz stark aus meiner eigenen Geschichte. Also das Gefühl, was ich damals hatte in diesem Jahr mit meinem Mann, war halt, dass mich niemand gefragt hat, wie es mir eigentlich geht. Also dass ich da ziemlich durchgerauscht bin, weil ich wollte ja auch funktionieren und ich wollte ihm natürlich auch unterstützen können. Und dann nicht noch selber zur Last werden mit all den Gedanken und Sorgen, die man da so hat. Aber es hat sich auch mein Umfeld überhaupt nicht getraut, mal mich danach zu fragen. Und wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, dann hat das ganz sicher was auch damit zu tun gehabt, dass man immer denkt, man müsste dann einen Rat parat haben. Also man müsste irgendwie dann was Schlaues sagen können zu der Person, wenn sie dann sagt, mir geht's nicht gut. Und darum geht's eigentlich gar nicht. Und das ist etwas, was ich auch total mitgenommen habe in meiner Arbeit mit der oder für die Foundation.
Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe eine ähnliche Erfahrung. Ich habe meine Mutter damals begleitet, als sie an Krebs erkrankt ist und lange Zeit im Krankenhaus war und dann noch verstorben ist. Und man muss ja weiter funktionieren. Ich war immer dann einige Tage in Hamburg im Job und dann immer über ein verlängertes Wochenende quasi dann in Düsseldorf. Und das zerrt natürlich extrem an einen. Und man vergisst so ein bisschen, dass man irgendwie ja auch noch irgendwoher Power braucht. Und das war definitiv damals auch mein Team, die mir den Rücken gestärkt haben, also neben der Familie. Ja, das ist, glaube ich, super wichtig. Erklär mal vielleicht, also warum benötigen wir denn so eine Stiftung jetzt wie die Fürstenberg Foundation? Also gibt es nicht genug Hilfeanlaufstellen für Jugendliche? Meine ich, das ist ja ein Sektor, der ja nicht immer auch öffentlich sehr bedacht wird.
Ist auch da, es ist ein bisschen unterschiedlich aufgegliedert. Also Punkt eins ist, dass die Zunahme an psychischen Belastungen gravierend ist. Alle haben gedacht, nach Corona, das wäre jetzt so der Peak, ne, weil die 3 Jahre einfach sehr einschneidend eben für diese Zielgruppe waren. Und danach ist ja das quasi normale Leben wieder eingetreten und jetzt müsste sich das doch wieder regulieren. Das tut es aber nicht. Die Zahlen gehen weiter nach oben. Also wenn man das mal schon mal so zwischen den Jahren 2007 und 2022 sieht, dann hat sich da schon verdoppelt. Also die Zunahme an psychischen Erkrankungen bei Jugendlichen. Und seit 2022 geht es halt stetig nach oben. Also wir sprechen mittlerweile davon, dass jeder dritte Jugendliche quasi eine psychische Belastung hat. Das heißt nicht, er ist erkrankt oder sie ist erkrankt, sondern sie sind erstmal schon belastet. Das heißt, wenn diese Jugendlichen keine Ansprache finden, keinen Raum, keinen Menschen, keine Möglichkeit, diese Belastung mit jemandem zu besprechen, dann geht das relativ sicher in etwas, was schwierig werden könnte. Und wir haben einmal in Deutschland zu wenig Therapieplätze. Die Bedarfe sind nicht angehoben worden, obwohl die Zahlen eben so nach oben gestiegen sind. Das hat was mit den Krankenkassensitzen zu tun. Das heißt, auch da weiß jemand, dem es nicht gut geht, dass das eine ziemliche Tippeltappeltour wird, bis man da mal jemanden gefunden hat, mit dem man dann sprechen kann. Und die Angebote, die es gibt, da muss man nochmal genauer hingucken, sprechen die eigentlich die junge Zielgruppe an. Also das ist halt ein großer Punkt, den wir uns da auch stellen wollen, den aber andere, die schon unterwegs sind zu dem Thema, zum Teil sehr gut machen. Also es gibt ein paar, die Jugendlichen sehr gut erreichen. Es gibt aber sehr viele, die eben, einfachstes Beispiel, gar nicht bei Social Media zu finden sind und wo dann eben auch ein junger Mensch gar nicht weiß, dass es die gibt. So, das hat ein bisschen was mit damit zu tun, sind sie auffindbar für diese Zielgruppe. Und der Bedarf präventiv, frühzeitig über das Thema zu sprechen, ist einfach da. Zu sagen, das kann zum Leben mal dazugehören, aber dann kannst du das tun. Also sehr, sehr verknappt jetzt einmal dargestellt. Als auch, wenn die Belastung schon da ist, wenn die Erkrankung sich abzeichnet, da zu sein und das schon mal abzufangen, um eben Schlimmeres zu verhindern. Wir kooperieren mit der Schönklinik am Chiemsee. Die habe ich im Januar diesen Jahres dort vor Ort besucht. Die bauen mittlerweile 3 weitere Kliniken nur um den Chiemsee herum. Prien am Chiemsee ist sozusagen so ein Standort für dieses Thema psychische Erkrankungen. Die Schönklinik hat sich auf Jugendliche mit Essstörungen spezialisiert. Und nur um Prien herum entstehen 3 weitere Kliniken, weil die den Bedarf gar nicht mehr decken können. Also wenn man das jetzt mal deutschlandweit anguckt für die Klinikstandorte, dann hat mich das sehr nachdrücklich beschäftigt. Also wo wir da eigentlich stehen. So, und wenn wir uns um die Jugendlichen eben nicht kümmern, dann haben wir halt auch als Gesellschaft ein Zukunftsproblem. Ne? Also wir reden mittlerweile über eine Minderheit, das muss man auch mal sagen. Also unsere Jugend ist eine Minderheit, die wir aber dringend brauchen für all die Herausforderungen, die wir da zukünftig haben und die wir dringlichst natürlich auch stabil in diese Welt schicken sollten und sie begleiten sollten, die eh schon sehr komplex ist. Und wenn wir das nicht machen, dann sieht ein Zukunftsszenario relativ düster aus, muss ich ehrlich sagen.
Ja, finde ich ein guter Punkt, weil wenn du diese Zahlen jetzt mal vergleichst, auch mit was mit Führungskräften passiert, ist es ja ähnlich. Ja, auch da nehmen ja die Belastungszustände extrem zu. Ja, alle Zahlen gehen nach oben. Wenn wir uns einfach überlasten, Resilienz ist das große neue Stichwort. Wenn das aber schon bei Jugendlichen anfängt, finde ich, ist es natürlich gefährlich, weil wie soll sich das übers Leben eigentlich dann noch verteilen, weil das ist noch eine andere Belastung, die sie ja eigentlich erfahren sollten, als jetzt eine Führungskraft, die natürlich eine Verantwortung hat und gerade in den Krisenzeiten dann vielleicht eine Überforderung hat. Aber Jugendlichen sollte das ja nicht schon das Thema sein. Du sprachst gerade vorhin den Jugendbeirat an, das finde ich interessant und vor allem wichtige Institution jetzt bei eurer Arbeit. Das ist dann nicht so dieses von oben herab, wir wissen, wie es geht, sondern ihr holt euch tatsächlich ja die Zielgruppe mit an den Tisch und erfahrt von denen. Wie habt ihr die ausgesucht? Was ist das für eine Mischung an Jugendlichen, die dort teilnimmt und was ist deren Motivation?
Ja, das ist eine Mischung aus selbst betroffen, selbst erkrankt gewesen, in Teilen genesen, in Teilen immer noch im Prozess. Dann Geschwisterkinder sind mit dabei, also Angehörige, aber auch Freundeskreis oder eben Menschen oder Jugendliche, die in ihrem Schulumfeld gemerkt haben, das wird halt ein größeres Thema, die an ihrer Schule zum Teil auch leider Suizide mitbekommen haben, was sie sehr beschäftigt hat und die einfach ganz klar sagen, wir werden nicht gesehen und nicht gehört. Und es wird Zeit, dass mal ernst genommen wird, was hier gerade passiert und gerade auch im Schulkontext ernst genommen wird, wie es uns hier eigentlich geht. So, und ich habe das letztes Jahr als so allererste Maßnahme für die Foundation entwickelt und habe dann ja erstmal so im Bekanntenkreis davon erzählt, dass ich das vorhabe und hatte dann quasi, ja, ich würde es mal so nennen, 5 Outings von Eltern, die gesagt haben, ach so, wenn du dich jetzt mit dem Thema beschäftigst, dann können wir es ja jetzt auch mal erzählen. So, und dann, ja, wie meinst du das? Naja, unser Kind auch. Also wir sind da auch schon und wir gucken auch und wir suchen eigentlich einen Therapieplatz oder wir haben jetzt gerade einen Therapieplatz gefunden. Und als ich dann gesagt habe, warum habt ihr es nie erzählt, dann kam ganz schnell dieses Thema Stigmatisierung, dieses wir hatten Angst, keine guten Eltern zu sein, wir haben ein schlechtes Gewissen, dass wir Sachen nicht früh genug gesehen haben und wir wollten auch nicht, dass unser Kind einen Stempel auf der Stirn bekommt. Also Angst vor Ressentiments fürs Kind. So, und dann war aber auch relativ schnell klar, dass diese Kinder dann zu uns in den Jugendbeirat kommen wollten. Also als die Eltern denen das erzählt haben, dass ich das vorhabe, kamen relativ schnell aus diesen Ecken quasi dann so die ersten Zuläufe für den Jugendbeirat. Also es war so ein bisschen Zufall erstmal, wer sich da gemeldet hat. Und das sprach sich dann aber auch bei denen rum und dann kamen so die Nächsten dazu und es meldeten sich dann, als wir damit auch rausgegangen sind, dass es diesen Jugendbeirat gab, auch proaktiv eben Jugendliche, die Lust hatten, sich daran zu beteiligen. Und so kommt jetzt die weiteste aus München alle 3 Monate für diesen Tag zu uns gereist. Es kommt jemand aus Freiburg, eine aus Leipzig, Frankfurt und der Rest eben aus Hamburg, größtenteils Hamburg.
Ja, aber schön, dass ihr auch die die regionale Diversität da so ein bisschen abbildet, weil ich glaube, das hat ja auch was mit den jeweiligen Regionen ja auch sicherlich einen Einfluss auf die Fälle.
Ja, also es war nicht einfach, Jungs zu finden, muss man mal sagen.
Ach, tatsächlich, okay.
Das hat ganz oft damit zu tun gehabt, dass die betroffenen Jungs dann gesagt haben, nee, das will ich nicht und dann muss ich ja meine Geschichte erzählen, also dieses Thema, da muss ich mich öffnen. Und was macht es eigentlich, wenn ich als Junge sage, ich habe da auch ein Problem mit?
Also immer noch diese Gender-Problematik. Tatsächlich, absolut. Immer noch. Okay, hätte ich jetzt gar nicht erwartet.
Total. Ja. Und die Jungs, die jetzt drin sind, berichten eben auch davon, dass sie sowohl in Schule als auch zum Teil zu Hause eher so diese Schulterklopf-Mentalität nach wie vor kennen. Also dieses, so wird schon wieder, stell dich nicht so an, weiter geht's. So, ne? Also, dass da häufig auch, wenn sie sagen, es geht ihnen nicht gut, erstmal so eine Reaktion kommt und nicht, okay, wie kann ich dir helfen oder was brauchst du, damit es dir besser geht. So.
Du hast ja gerade schon erste Zahlen angesprochen, vielleicht kannst du uns nochmal ein bisschen mitnehmen, wie es gerade um mentale Gesundheit bei jungen Menschen in Deutschland steht und was die am meisten belastet.
Also ich mache mal ein bisschen Zahlendropping. Also die aktuellen Zahlen aus der COPSI-Studie des UKE Hamburgs sind da wirklich sehr eindrücklich, wie ich finde. Also 21% der Jugendlichen berichten von veränderter Lebensqualität. 22% haben psychische Auffälligkeiten. 23% haben Angststörungen. 51% leiden unter Stress. 11% sind in Behandlung. Behandlung heißt aber, das sind die Zahlen, die man findet, weil sie dann schon in stationärer oder klinischer Behandlung sind. Also das heißt, die sind, wenn man es jetzt böse sagen will, gelistet. Da kannst du davon ausgehen, dass wahnsinnig viele Jugendliche da draußen rumlaufen, die eben gar keine Behandlung oder Ansprache gefunden haben. Also die Zahl wird deutlich höher sein, als sie jetzt eben erfasst ist. Und nur noch 7% geben an, dass sie wirklich glücklich sind. Und das sind schon Zahlen, die mir immer so einen leichten Schauer über den Rücken laufen lassen. Häufig, wenn ich unterwegs bin zu dem Thema und mit, sagen wir mal, älteren Menschen spreche, auch für so ein Kopfschütteln sorgen und dann immer auch so ein bisschen, naja, wird dann jetzt auch zu viel darüber geredet, dass die Zahlen höher sind und woran liegt's denn eigentlich? Wir hatten doch Krisen, wo ich dann immer sage, ja, aber die Parallelität der Krisen ist ein großes Thema. Also wir haben eine Menschengruppe, die Corona durchgemacht hat, also 3 sehr wichtige Jahre ihrer Entwicklung nicht hatten, also jedenfalls für das Alter, was man da so macht, nicht machen konnten, die dadurch auch so ein bisschen den sozialen Umgang verlernt haben, also jetzt quasi das irgendwie nachholen sollen, aber eigentlich gar nicht wissen, wie sie es nachholen können. Dann haben wir das Thema natürlich auch Krieg, Krise, Klimawandel, auch was Jugendliche extrem umtreibt, mehr auch als wir so als Erwachsene denken, dass sie das tut. In dieser ganzen Komplexität, die Welt eh auch schon hat und auch natürlich das Thema Digitalisierung, Social Media, KI, spielen da eine große Rolle. Also mein Gefühl ist immer, wenn ich mit den Jugendlichen spreche, dass die in Teilen einfach auch überfordert sind. So, und dass da kein Erwachsener ihnen das irgendwie einordnet, mit ihnen bespricht, ernst nimmt, was für Sorgen sie da so haben. Und dass das eben auch dafür sorgt, dass sie sich zurückziehen oder dass sie dann auch nicht drüber sprechen.
Ich habe mich selbst auch ertappt. Meine Tochter schilderte mir auch von sehr vielen Kommilitoninnen und Kommilitonen, die Angstzustände haben, Panikattacken haben. Und ich habe dann auch überlegt, naja, vielleicht war es bei uns damals auch so im Studium und wir haben es halt nur nicht diskutiert oder nicht so nach außen gezeigt. Aber ich glaube, das ist tatsächlich wirklich eine Veränderung. Ich glaube auch, dass Corona sehr viel damit zu tun hat, aber vor allem auch die sozialen Medien einfach einen Druck erzeugen, der eine heile, glückliche Welt auf einem anderen Podest darstellt und so man immer das Gefühl hat, man ist nicht genug. Ja. Und ich glaube, dass es tatsächlich da mehr herkommt und wir wirklich noch in einer heileren Welt aufgewachsen sind, als die Jugendlichen jetzt heute und ohne diesen Druck. Ja.
Naja, also das ist immer so das Argument, wo dann viele auch, gerade wie gesagt, wenn ich unterwegs bin, mit Älteren spreche, anfangen dann doch auch ein bisschen Verständnis zu bekommen. Also das Smartphone, der 24/7-Zugang zu Informationen, zu Dateninhalten, das ist schon der allergrößte Unterschied. Und Social Media ist schon auch einer der Treiber für die psychischen Belastungen und oder Erkrankungen. Und ich sage dann immer, naja, ich habe auch noch Jahre der DDR mitgemacht in meiner Kindheit. Ich habe natürlich auch dieses Thema Kalter Krieg, Atommacht, Russland schon damals und so als Kind auch als Angst quasi empfunden, aber meine Eltern konnten mich ganz gut von diesen Informationen weghalten. Ne? Also da gab es dann eine Tageszeitung. Zu DDR-Zeiten hat man die irgendwie gehabt, aber da waren die Eltern auch so, dass sie gesagt haben, naja, ob man da jetzt reinguckt oder nicht, sind immer klar. Und nach der Wende gab es dann halt die Tageszeitung. Und wenn ich da reingeguckt habe, dann meistens irgendwie zusammen mit meinen Eltern. Und dann gab es irgendwie abends klassischerweise beim Abendbrot eine Einordnung der politischen Geschehnisse, wenn man es denn irgendwie überhaupt angesprochen hat. Und ansonsten war es das an Bildern und Informationen, die ich als Jugendliche bekommen habe. Jetzt reden wir darüber, dass permanent in der Hosentasche, in der Jackentasche, wo auch immer, dieses Smartphone ist und die Jugendlichen ja sich Bilder, Filme, Sachen angucken können, die niemand für sie einordnet, weil niemand mitbekommt, dass sie sie gucken. Mhm. Wir als Erwachsene das auch zum Teil nicht als gute Vorbilder vorleben. Also mein Lieblingsbild dafür ist immer, guckt euch Familien in Restaurants an, wer da alles ein Smartphone in der Hand hat und wie wenig sich da unterhalten
Gruselig.
Wird.
Gruselig.
Da reicht auch manchmal schon ein paar, wo man sich dann immer fragt, okay, das Essen hättet ihr auch nach Hause bestellen können. Hättet ihr es günstiger gehabt? Warum sitzt ihr hier eigentlich? Guckt euch beim Einkaufen an, wie häufig Kinder mit irgendeinem Tablet im Einkaufswagen sitzen und auf dem Screen gucken. Und das hat natürlich viel damit zu tun. Dann ist das Kind ruhig und dann kann ich irgendwie entspannt mein Abendessen genießen oder einkaufen gehen. Aber letztendlich gucken diese Kinder und Jugendlichen Dinge, von denen wir zum Teil gar nicht wissen, dass sie sie gucken. Und wir ordnen es für sie nicht ein. Und das jugendliche Gehirn ist dafür nicht gemacht. Also sowohl von der Schnelligkeit der Informationen. Ich sage dann immer so ganz böse, TikTok ist für mich wirklich der Abgrund und die Hölle. Also ich kenne auch eine Jugendliche, die eine TikTok-Sucht hat. Das ist attestiert. Das führt halt dazu, dass die nichts mehr in normaler Geschwindigkeit hören und sehen kann. Die stellt alles auf.
Ach so, weil sie dann auch noch diese Geschwindigkeit.
Genau, jede Sprachnachricht, jedes Video stellt die schneller, weil das Gehirn überhaupt nicht mehr eine normale Geschwindigkeit, auf die kann sie sich gar nicht mehr konzentrieren. Also es ist alles nur noch wahnsinniger Schnelligkeit. Und die hat das zum Glück realisiert und ist jetzt auch in Behandlung. Aber das muss man sich mal überlegen, also was das mit einem macht. Und diese Vergleichbarkeit, dieses 24-7, alle sind schöner, alle sind schlanker, also gerade bei den Mädchen ist das ein großes Thema und Essstörungen nehmen auch gerade wieder zu, weil es auch wieder ein verändertes Körperbild gibt. Also es sind wieder die Skinny-Models angesagt, es ist wieder Essens-Challenges angesagt. Es gibt Chatgruppen, die sich morgens erstmal gegenseitig schreiben, dass sie wieder ein Kilo abgenommen haben und was sie gegessen haben oder was sie nicht gegessen haben. Das kriegen Eltern und Erwachsene zum Teil gar nicht mit, was da läuft. Und verstehen es auch zum Teil gar nicht. Also kennen sich da einfach nicht aus und kennen auch zum Teil eben den Algorithmus nicht und was der dann wieder auch für eine Rolle spielt. Und das ist echt gefährlich. Also es ist einfach was, wo wir die Jugendlichen und die Kinder sehr alleine lassen.
Mhm. Da, glaube ich, hilft auch keine Bildschirmzeit oder Sonstiges. Das ist nicht umsetzbar. Wie hat sich denn deine persönliche Einstellung zu sozialen Medien durch diese Arbeit verändert? Ich meine, du kommst ja ursprünglich aus der Medienindustrie, du hast in der Medienbildungsinstitution gearbeitet und jetzt kriegst du mit so einem Clash das Negative mit. Das muss doch was mit dir auch getan haben.
Ja, ich bin noch kritischer geworden und bin sehr dankbar, dass ich diesen Schritt gegangen bin und nicht mehr Teil irgendwie dessen bin. Also wobei ich da auch immer unterscheiden würde, Journalismus ist für mich nach wie vor eine ganz wichtige Säule unserer Demokratie und Gesellschaft. Und da gibt's ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die einfach sehr großartige Arbeit machen. Bei den Social-Media-Kanälen bin ich froh, nicht mehr Teil zu sein, sagen wir es mal so, weil ich einfach auch da sehe, dass bestimmte Dinge für mich wirklich verboten gehören, kontrolliert gehören. Und das haben wir auch als Medienbranche, als auch als Gesellschaft einfach laufen lassen. Und das führt zu den Zahlen, die wir jetzt hier irgendwie auch haben und zu den Problematiken, die wir auch haben. Und, wenn ich eben auch sehe, dass ein Mädchen aus unserem Jugendbeirat ganz klar sagt, so ihre Essstörung hat ihren Ursprung, also natürlich nicht den Hauptgrund, aber auch einer ihrer Ursprünge im Social-Media-Bereich, dann kann ich halt irgendwie nur sagen, wir müssen da Dinge mehr regulieren und kritischer hingucken. Und wir haben einfach zu viele Unternehmen da zu viel freien Lauf gelassen. Und da hätte ich mir schon auch von politischer, gesetzlicher Seite mehr Eingreifen gewünscht.
Ja, sind wir an einer Stelle irgendwo als Gesellschaft falsch abgebogen?
Ja, wir hatten es ja schon mal so ein bisschen besprochen. Für mich geht das eigentlich schon quasi mit der Erfindung des Internets los und mit dem kostenfrei überall alle Informationen zur Verfügung zu haben. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Also Da diskutieren wir natürlich auch negativ und positiv. Also nach wie vor finde ich auch, dass soziale Medien durchaus auch total sinnvoll sind und Informationen bieten, die man sonst nicht bekommen würde. Oder auch ein Community-Gedanke mit Menschen, die vielleicht genauso sind wie ich. Und gerade im ländlichen Raum ist es für viele Jugendliche eine total wichtige Austauschmöglichkeiten mit anderen Jugendlichen weltweit, die vielleicht aus der gleichen Community kommen, ähnliche Interessen haben, was ich sonst vielleicht in meinem Dorf nicht finden würde und was mir wiederum auch den Rücken stärkt, meinen eigenen Weg zu gehen. Aber das ist auf der anderen Seite eben, wenn wir da beim Journalismus zum Beispiel auch bleiben, dass die Verlagshäuser damals auch ihre News und so kostenfrei zur Verfügung gestellt haben. Also dieser Wert an Informationen hat ja total gelitten. Und ich glaube, dass das schon auch einer der mit der Gründe ist, warum wir das alles auch nur noch so wegkonsumieren und nicht mehr hinterfragen und auch nicht mehr unterscheiden können. Ist das eigentlich richtig? Ist das fake? Also auch die Frage, wie recherchiere ich eigentlich noch Inhalte und Quellen? Da müssen wir ganz, ganz dringend dran. Also das ist auch was dringend Kinder und Jugendliche lernen sollten in der Schule. Also die Unterscheidung zwischen, wo kommt das eigentlich her? Ich habe das im eigenen Freundes- und Familienkreis gehabt, gerade auch während Corona, wo dann Leute irgendwelche Filme verbreitet haben, wo es mich 2 Klicks gebraucht hat, natürlich aus der Erfahrung und aus meiner beruflichen Expertise heraus, aber wo ich so dachte, ey, die 2 Klicks hättet ihr auch machen können, um festzustellen, dass ihr gerade Sachen durch den Äther schickt, der wieder einen ganz klaren politischen Hintergrund hat, den ihr vielleicht als erstes nicht erkennt, aber der sein Ziel komplett erreicht hat, indem ihr es nämlich teilt. So, da mehr auch die Kinder und Jugendlichen aufzuschlauen und noch klarer ihnen zu machen, welcher Sinn und Zweck steht eigentlich hinter welchem Kanal. Also ist das was, wo jemand wirklich Informationen weitergeben will oder ist das eigentlich eine Verkaufsmasche? Und ab wann wird es eigentlich auch gefährlich, wenn ich bestimmten Trends folge? Das, finde ich, gehört in die totale Bildung, in die Schulbildung letztendlich ein. So.
Das Ganze wird natürlich jetzt im KI-Zeitalter nochmal komplexer, weil einfach die Qualität der Fälschungen so gut ist, dass sie ja kaum noch mit dem bloßen Auge, sag ich mal, zu erkennen sind. Da musst du schon wirklich ein trainiertes Auge haben, um das zu erkennen.
Absolut. Also wir hatten das als eine Weiterbildung auch mit im Angebot. Also dieses Erkennen von, ist das echt oder nicht echt, das Bildmaterial. Und ich kann dir sagen, dass 80% der teilnehmenden Journalisten und Journalisten alle drauf reingefallen wären im ersten Schritt. Das zumindest in Grundlagen breiteren Bevölkerung beizubringen, halte ich schon für total sinnvoll.
Ja, überhaupt einfach diesen Reflex auch zu haben, nicht alles sofort zu glauben. Ne? Weil wir sind natürlich auch mittlerweile in so einer Scroll-Attitüde reingekommen, wo wir uns einfach diese Medieninhalte konsumieren und einfach, was uns nicht gefällt, einfach, dann geht's weiter nach oben und dann sieht man das Nächste und man nimmt es einfach so hin, aber es wird kaum noch hinterfragt. Das ist irgendwie so meine Sicht darauf, dass die Leute so gemütlich geworden sind im Konsum, dass sie gar nicht mehr dann auch sagen, so, kann das überhaupt sein? Das macht doch gar keinen Sinn. Und das wirklich mal rein einfach nur googeln, ob es dann meistens hilft, das ja schon, um rauszukriegen, ob es überhaupt sein kann oder nicht.
Naja, und das machen halt auch Menschen im Hintergrund, diese Inhalte, die gut verstanden haben, wie wir als Menschen auch ticken. Also die uns in ihren Inhalt reinziehen, die bestimmte Mechanismen bedienen. Und es gibt ja so im Moment auch diesen Männlichkeitstrend, auch gerade bei den Jugendlichen. Und wenn man sich da die Inhalte anguckt, dann ist das einfach sehr geschickt gemacht. Und das bedient ganz oft, das ist auch so das Thema, warum hat eigentlich so rechte Tendenzen, gerade bei Social Media, auch so einen Zulauf. Die verstehen es einfach, ihre Zielgruppe anzusprechen und einfache Antworten für komplexe Problematiken anzubieten. Und das ist was Jugendliche im Moment total anspricht, nämlich dieses wieder, ich bekomme eine Antwort, die mir irgendwie logisch erscheint, die aber auch einfach ist, also nicht noch komplexer, weil, also da ist auch so mein Gefühl, dass wir viele auch auf der Strecke lassen in unseren Entwicklungen, also auch in den technischen Entwicklungen. Es gibt einfach Menschen, die nicht mehr mitkommen und die suchen nach einfachen Antworten und die finden sie im Netz. Die fühlen sich dann angesprochen, die fühlen sich in einer Gemeinschaft, etwas, was ne, auch das Gefühl natürlich sofort vermittelt, nämlich diese Bubble. Also wenn ich da drin bin, dann ist das meine Gemeinschaft und dann kriege ich das eben auch alles genauso ausgespielt und bekomme dann ganz schnell das Gefühl, okay, alle anderen denken auch so und ich bin jetzt Teil davon und habe wieder irgendwie Anschluss gefunden und bin nicht mehr alleine und bekomme da eben, wie gesagt, eine Art von Gemeinschaft. Und dieses Thema Gemeinschaft ist was Jugendliche total brauchen. Das war das Erste, was der Jugendbeirat auch zu uns gesagt hat, dass sie wieder in einen Raum kommen möchten mit Menschen und nicht irgendwie im Digitalen unterwegs sein wollen, sondern sie wollen wieder Kontakt zu Menschen haben und sie wollen das Gefühl haben, gesehen und gehört zu werden. Und das bedienen einfach ganz viele Strömungen auch im Internet oder bei den Social-Media-Kanälen. Und das ist echt gefährlich, weil dann irgendwann die Grenzen verschwimmen und es nicht mehr klar ersichtlich ist, wem ich da eigentlich wie folge und woraufhin ich mein Leben dann vielleicht auch verändere und umstelle.
Es gibt ja auch positive Trends, wenn wir von diesen Vorbilds sprechen. Es gibt ja wieder die Bookclubs, die sich einfach irgendwo treffen und lesen, wo ich denke, okay, Kommunikation findet da auch nicht statt, aber zumindest bist du da in deinem Umfeld und liest wieder ein Buch. Es gibt dieses Puddingessen mit Gabeln, es ist wieder ein Trend zu Vinyl, zu analoger Fotografie. Also irgendwo hat schon auch der Kern der Jugendlichen gemerkt, so ein bisschen slow und back to analog und wieder mehr mit Menschen zumindest zusammen sein, hat schon auch seinen Wert. Also ich glaube, dass da auch eine Energie gerade entsteht, auch gerade in dieser Zielgruppe, die auch selbst reguliert und merkt, wir müssen auch wieder von diesen sozialen Medien weg. Also es ist nicht nur der Konsum da und diese Sucht, sondern es ist auch irgendwo, scheint ja schon auch eine Reflexion zu passieren.
Ja, das tut es. Also wie gesagt, das bestätigt ja auch uns der Jugendbeirat, indem er sich immer auch in Präsenz treffen will und sich da immer auf den Weg auch macht. Das muss sich für sie lohnen. Also das klingt jetzt so ein bisschen seltsam, aber lohnen heißt, die müssen danach weggehen und sagen, das war gut, das hat sich gut angefühlt, das war für uns ein Safe Space, da haben wir Menschen getroffen, die uns verstehen oder wir mussten uns nicht wieder positionieren. Also dieses Puddingessen mit Gabeln auf dem öffentlichen Platz, das hat was damit zu tun, dass man Nonsens macht, ohne politisch sein zu müssen. Also ich muss mich nicht positionieren, sondern wir treffen uns, um etwas Lustiges gemeinschaftlich zu machen und dann gehen wir wieder weg und wir haben uns nicht, ne, bist du das, bist du jenes, bist du dies, sondern es ging um eine gemeinsame lustige Sache. So, und darauf können wir uns einigen und da können wir Spaß haben, egal wer es ist. Ich glaube aber ehrlicherweise, dass alles andere, also auch diese Bookclubs-Geschichten, dieses wir gehen wieder spazieren und treffen uns in der Gruppe, dass das eben auch erstmal nur eine Zielgruppe anspricht, die eh auch schon aus besseren Verhältnissen kommt. Also ich glaube, das hat schon auch was damit zu tun, wo ich herkomme, aus welchem Background ich komme, ob ich aus einem Umfeld komme, was das auch schätzt, ne, und an mich heranführt oder ob ich, also ich glaube, dass wir da ganz viele Jugendliche noch gar nicht erreicht haben, sie da wieder so ein bisschen aus ihrem Kämmerlein rauszuholen und zu sagen, es ist gut, wenn wir uns treffen und es ist gut, wenn wir in die Kommunikation gehen und wenn wir uns austauschen und das heißt nicht, dass wir uns sofort gegenüberstehen und nur noch abchecken, bist du links, rechts, oben, unten, hinten, wo stehst du, sondern einfach erstmal vorbehaltslos ins Gespräch gehen. Ich glaube, das haben wir auch als Erwachsene ihnen nicht gut genug vorgelebt.
Das Thema mentale Gesundheit, also der Podcast richtet sich ja vor allem ja auch an Führungskräfte, an Entscheiderinnen und Entscheider. Vielleicht kannst du nochmal sagen, wieso das Thema mentale Gesundheit, insbesondere von jungen Menschen für Unternehmen, so relevant ist und warum das über eine allgemeine gesellschaftliche Verantwortung hinausgeht.
Ich hatte es ja eben schon kurz gesagt, also wir reden über eine Minderheit. Das heißt, wir haben eh einen hohen Bedarf, auch auf Unternehmensseite Plätze zu besetzen, die wir vielleicht zukünftig gar nicht mehr besetzen können. Also das heißt, Unternehmen kämpfen letztendlich auch so ein bisschen um diese junge Zielgruppe, was dazu führt, dass auch bei den Jugendlichen ein Stück weit Druck da ist, den richtigen Beruf zu erlernen. Also es ist tatsächlich so, dass da auch die Partnerkliniken, die wir haben, häufig sagen, die Jugendlichen knicken meistens dann weg, wenn es darum geht, aus den Systemen Familie und Schule rauszugehen und ein eigenes Leben zu führen, also eine Entscheidung zu führen, wie soll mein zukünftiges Leben aussehen. Mhm. Und dazu zählt natürlich auch die Berufswahl. Und das überfordert viele schon, das zu tun, weil sie natürlich auf der einen Seite etwas Sinnstiftendes tun wollen, etwas tun wollen, was zu ihnen persönlich passt. Auf der anderen Seite natürlich auch Geld verdienen, Erfolg, ne? Wie komme ich da eigentlich hin? Also auch die Vielfalt an Berufsmöglichkeiten ist was durchaus sehr spannend ist. Und auf der anderen Seite sprechen wir eben auch darüber, dass viele Jugendliche zum Beispiel eine Ausbildung anfangen und sie dann wieder abbrechen, wo sich viele Unternehmen auch fragen, okay, woran liegt es eigentlich? Wir haben, glaube ich, dieses Jahr 21% der Auszubildenden, die aufgrund von psychischer Belastung oder Erkrankung ihre Ausbildung abgebrochen haben. Das ist eine extrem hohe Zahl, finde ich. Und das können wir einfach nicht wegschweigen. Also wir können nicht so einer Generation gegenüberstehen als Unternehmen und sagen, ja, die sollen sich jetzt mal zusammenreißen und die wollen nicht mehr arbeiten und Work-Life-Balance und die bringen keine Leistung, wenn wir uns nicht die Ursachen dafür angucken mit. Also ich finde, da hat jeder aus der Gesellschaft auch eine Verantwortung, da genauer hinzugucken, wo sind eigentlich die Ursachen und das dann auch mit zu begleiten. Und auf der anderen Seite kommen Unternehmen auch nicht mehr drumherum. Also das ist einfach ein Fakt, der da ist, um den wir uns alle gemeinschaftlich kümmern müssen. Und wenn man dann eben auch weiß, dass 27,8% der Erwachsenen jährlich psychisch erkranken und dass es eben der zweithäufigste Grund für Krankheitstage ist, dann ist es einfach ein Fakt, der da ist. So. Und dann muss ich als Unternehmen darauf reagieren und kann nicht einfach sagen, gut, dann kommt halt der Nächste, weil da kommt auch keiner mehr, weil wir über eine Minderwahrheit sprechen. Sondern wir müssen uns da alle gemeinschaftlich drum kümmern. Und eben von Unternehmensseite muss es mit begleitet werden können. Und das muss das Unternehmen nicht selber tun. Dafür gibt es bestimmte Anlaufstellen, die man sich dazu holen kann, das begleiten lassen kann. Und ganz wichtig, es ist auch da wieder so ein Generationskonflikt. Also auch das berichten viele Jugendliche. Und es berichten aber auf der anderen Seite auch viele Unternehmensvertreterinnen und Vertreter. Es stehen sich halt so zwei Generationen gegenüber, die sich irgendwie nicht so richtig verstehen. Und bei den Jugendlichen ist es oft so, dass sie auch deswegen Ausbildung abbrechen, weil sie das Gefühl haben, ich werde da nicht verstanden, ich werde da nicht wahrgenommen, ich soll einfach funktionieren. Und das wiederum funktioniert nicht.
Was früher, glaube ich, einfach der Fall war. Ne? Wir wurden halt irgendwie irgendwo reingesteckt und da musste man irgendwie funktionieren. Da hat man aber auch nicht so die Wahl. Das, glaube ich, da war ein anderer Druck da. Und nichtsdestotrotz sehe ich auch momentan einen sehr starken Druck auf Jugendliche entstehen, weil zum einen Berufe, wo wir als Erwachsene noch vor 2-3 Jahren gesagt haben, ja, ne, Kind lernt programmieren, das ist super wichtig, das ist die Zukunft. 2 Jahre später absolut irrelevant, ganz so schlimm. Aber ja, weißt du, was ich meine? Und auch andere Berufsfelder, die wie Juristen, die natürlich auch wegfallen werden, weil die KI einfach vieles abnimmt. Und wir sehen ja gerade, dass die Zahlen an Juniorenstellen nach dem Studium massiv eingebrochen sind, weil viele Unternehmen einfach jetzt nicht mehr einstellen, weil sie sagen, naja, diese Anfangsaufgaben kann die KI ja übernehmen. Und für mich ist das eine Riesenveränderung auf die, und da bin ich auch mit mehreren Professoren ja auch im Austausch, auf die es noch keine Antwort aus der Bildung gibt. Also weder aus der Schule noch aus der universitären oder Hochschulbildung gibt es da eine Antwort, weil das heißt ja, letztendlich muss ich ja mein Curriculum komplett verändern, was ich lehre und auch vor allem, wie ich lehre, muss ich ja verändern, damit sie eigentlich anders in den Beruf einsteigen können. Und auch die Berufsausbildung, beziehungsweise die Juniorenstellen müssen neu gedacht werden. Weil ich kann eben nicht mehr so lernen wie früher, dass ich sage, okay, ne, jetzt schrubbe ich halt mal erstmal ein Jahr PowerPoints, nehme dadurch aber ganz viel Wissen ja auf, indem ich das mache und höre ja auch, was die Kolleginnen und Kollegen sagen. All das fällt ja auf einmal weg. Das heißt, ich habe eine komplette Veränderung eigentlich meiner schulischen und beruflichen Ausbildung und darauf haben wir noch gar keine Antwort. Und die Geschwindigkeit, in der sich das verändert, überlastet ja auch wieder gerade ganz viele der Lehrenden und der verantwortlich in diesem Bereich. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Clash. Da sehen wir heute noch keine Auswirkungen, aber die wird jetzt in den nächsten Jahren auf uns zukommen, die sicherlich auch nicht förderlich für genau diese Zielgruppe ist, die ja eh schon überfordert
Absolut,
ist.
Absolut, total. Also es ist auch total spannend, dass die Jugendlichen, ne, ChatGPT ist überall und das ist das Tool Nummer 1, ist übrigens auch das Tool, was sie häufig bei psychischen Belastungen benutzen als Therapieersatz.
Was mir sehr viel Angst macht. Ja.
Weil Shit in, Shit out. Ne? Also das ist echt gefährlich. Auch da wieder eine totale Bildungslücke und Aufklärungslücke, weil letztendlich kann das Tool in bestimmten Fällen doch auch hilfreich sein, aber natürlich nur, wenn ich weiß, wie ich es zu nutzen habe. Und das ist etwas, was die Jugendlichen tagtäglich, stündlich wahrscheinlich nutzen. Was auf der anderen Seite aber eben auch ganz klar der Fakt ist, und du hast es eben auch gut begründet, ist, sie haben aber auch Angst vor der KI, also im Berufskontext. Ne? Also diese Frage, was soll ich denn eigentlich noch dann machen, wenn die KI das eigentlich alles kann? Und ich die ganze Zeit auch immer nur gesagt bekomme, das kann auch die KI machen. Worauf ich noch kurz dieses Thema, ne, wir in unserer Generation haben dann gesagt bekommen, okay, gut, da musst du jetzt durch und das lernst du jetzt und noch eine Schippe drauflegen. Also ich bin Generation Praktikum, also gerade im Medienbereich. Ich habe immer gedacht, über Leistung kriege ich die Türen auf, war auch in dem Fall so. Aber was wir vergessen in der Argumentation ist, dass viele von uns ab einem gewissen Alter, nämlich so 50 plus, die Auswirkungen zu spüren bekommen haben. Also ich habe es ja in der eigenen Familie gehabt. Also unter anderem waren diese 4 Schlaganfälle meines Mannes eben auch stressbedingt und Druck und ne, so nach dem Motto, ich habe das aber alles im Griff und ich kann das alles. Und ich habe ganz viele in meinem Umfeld, die in diesem Alter die Auswirkungen hatten. Und auch das sehen die Jugendlichen. Und die fragen sich natürlich, warum soll ich das tun? Also warum soll ich mich so abwirtschaften lassen, dass ich irgendwie mit Mitte 50 Burnout, Herzinfarkt, Schlaganfälle, Hörsturz, you name it, irgendwie habe? Und für was und für wen eigentlich? Weil die wissen, dass das, was wir als Ziel hatten, ne, irgendwann ein Haus oder ein Auto oder Reisen oder genug Geld verdienen, das sind keine Ziele, die sie im Moment haben können, weil sie genau wissen, im Moment können sie es gar nicht leisten. So viel arbeiten können sie gar nicht. Und immer auch die Frage, was ist denn eigentlich morgen? Also steht morgen unsere Welt noch so, wie wir sie heute kannten oder gestern kannten? Also auch da immer die Frage, was binde ich mir eigentlich ans Bein? Was ist mein Ziel dafür und was bin ich bereit dafür zu geben und was ist aber auch die Welt bereit dafür zu geben, dass ich das tue?
Für mich ein wichtiger Meilenstein in der, ob ich das gut gemacht habe oder nicht, oder wir, ist ja mal eine Sache von uns beiden, in der Erziehung war ein Artikel, den ich gelesen habe, tatsächlich, das haben wir den Journalismus mal lobend erwähnen heute auch, aus, glaube ich, meines war ja in der Süddeutschen vor ungefähr 20 Jahren, wir hatten gerade unser erstes Kind bekommen und also überlegen, vor 20 Jahren war ein Beitrag in der Süddeutschen, wo es darum ging, wie stark Jugendliche aus der Mittelschicht in Depressionen verfallen, wenn sie das Elternhaus verlassen. Und die haben das also begründet, dass sie gesagt haben, naja, die hatten eine heile Welt, die sind 3, 4, 5 Mal im Jahr im Urlaub gefahren und na, alles war da und so. Und auf einmal gehen sie Ausbildung, haben irgendwie 800 Euro oder noch weniger teilweise und merken, einmal im Urlaub geht nicht zweimal, dreimal, viermal schon erst recht nicht. Und auf einmal fallen die in so ein Loch und kriegen. Und das hat mich damals so schockiert, dass ich gesagt habe, boah, da musst du aufpassen, ja, dass du da wirklich den klar machst, wo es herkommt und wie man anfängt und so weiter. Und ich glaube, das Ganze, ja, und vor 20 Jahren, wenn du überlegst, wo das Social Media war, das Ganze ist ja jetzt noch multipliziert worden mit diesen ganzen tollen Bildern, wo du irgendwelche Influencer vor Privatjets und was weiß ich siehst, wo Kinder schon fragen, warum fliegen wir eigentlich mit Lufthansa? Wir können auch mit Privatjet fliegen. Wo du sagst so, nee, es ist irgendwie zu teuer. Aber das ist ja das, was denen suggeriert wird. Ich glaube, das ist wichtig, sich da immer die Gedanken auch zu machen, was kann ich eigentlich meinem Kind mitgeben, selbst wenn es mir gut geht. Weil ich glaube, das ist die Zielgruppe, die da am tiefsten fällt am Ende des Tages auch. Ne? Weil die sowieso aus schwierigen Umfeldern kommen, die haben nochmal einen ganz anderen Druck. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Clash, den wir hier sehen. Und die Mittelschicht verschwindet aus meiner Sicht ja immer mehr in Deutschland. Die Schere wird ja immer größer. Das ist ja in allen Bereichen. Und ich finde auch gerade in dieser sozialen Gehaltsstruktur in Deutschland geht das ja immer weiter auseinander.
Ja, das gut gemeinte, du bist das Beste und du kannst alles machen, was du willst und du kannst auch alles werden, was du willst und keine Konflikte mehr in der Familie austragen. Also dieses Aushalten von, jetzt haben wir mal eine Streitigkeit und mein Kind ist anderer Meinung als ich und jetzt müssen wir das irgendwie mal ausdiskutieren. Also das sind häufig Gründe dafür, dass die kein Konfliktmanagement mehr lernen. Also dass die, und ich habe ja vor der Hamburg Media School Zeit, habe ich ja 12 Jahre Studierende zwischen 18 und 25 betreut. Und ich war zum Teil die erste Stelle in ihrem Leben, die gesagt hat, nein. Und dieses Nein hat einige so dermaßen aus der Bahn geworfen. Also da war wirklich alles dabei von Schreien, ich rufe jetzt meine Eltern an und dann werden die das mit ihnen klären. Als auch Türe knallen, weinen, also wo ich gedacht habe, wo kommt denn das eigentlich her? Ja klar, weil ne, sie vorher irgendwie immer alles geregelt bekommen haben über die Eltern, was ganz sicher lieb und gut gemeint war, was aber dafür sorgt, dass die keine Leitplanken bekommen. Und diese Leitplanken sind etwas, was gerade heute, in dieser wahnsinnig komplexen Welt total wichtig ist. Also Wertekompass und Leitplanken, wie wollen wir eigentlich miteinander leben? Was ist okay, was ist nicht okay? Und dann eben auch mal auszuhalten, dass man unterschiedlicher Meinung ist. Das hat was auch mit Abgrenzung zu tun. Also für Jugendliche ist es total wichtig, sich auch von den Eltern abgrenzen zu können. Und nicht irgendwie das Gefühl zu haben, okay, jetzt konkurriere ich auch noch mit meiner Mutter, weil die auch irgendwie, ne, also so, sondern zu sagen, das sind die Eltern und das sind die Kinder und das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe, aber wir sind eine Familie und wir leben zusammen und so möchten wir miteinander leben. Und natürlich gibt es dann auch Phasen, wo man, ich meine, das wissen wir alle aus unserer eigenen Jugend, wo man Eltern einfach doof findet. Und das ist für die Eltern bestimmt nicht schön, aber das gehört irgendwie mit dazu.
Nö, so. Das stimmt. Ich kann heute auch meine Eltern viel besser verstehen als früher. weil ich natürlich vieles heute als Elternteil erlebe, was vorher aus anderer Sicht war. Ne? Und dann denke ich mir, als habe ich mich manchmal selber zu sagen, so, oh Gott, das ist doch früher aber auch anders.
Ja, man muss einfach auch lernen, es ist eben nicht gut, als Eltern dem Kind alles abzunehmen. So, es muss auch einfach mal Dinge selbst machen und erfahren müssen. Und dann, wenn Konflikte da sind, das gemeinschaftlich zu besprechen und eine Lösung zu finden, aber nicht immer alles wegzuhalten und wegzuorganisieren und eben dieses, wir möchten eine, und das ist auch ganz sicher Teil von Social Media, ne, dieses, wir sind eine heile Familie, wir sehen toll aus, wir haben irgendwie den, jetzt fällt mir blöderweise nur der Retriever an, bitte entschuldige, halt, aber, weißt du, so. da ist ein tolles Haus, da ist ein tolles Auto, da ist ein toller Hund, da sind tolle Kinder, der tolle Kinderwagen, die Mutter sieht Bombe aus. Das ist halt einfach auch Teil Bilder, die wir in unser Gehirn gespeist bekommen, wo wir denken, so muss das Leben aussehen. Und das tut's nun mal nicht.
Ja, mein armer Hund wird sich jetzt im Kreise drehen, aber nein, das ist richtig. Und ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das ist die heutige Herausforderung. Ihr habt auch gerade, ich glaube, ist gerade zu Ende gegangen, eine tolle Ausstellung auch gehabt, wo ein Vater, der Fotograf ist, seine Tochter während eben auch ihrer Krankheit fotografiert hat. Und das habt ihr ausgestellt und Gespräche dazu geführt. Vielleicht kannst du da kurz noch was zu sagen.
Genau, es ist eine Fotoausstellung von Bertram und Janne Solcher. Bertram, du hast es eben schon gesagt, ist Hamburger Fotograf, der seine Tochter, seitdem sie geboren ist, quasi porträtiert hat und begleitet hat fotografisch und die dann irgendwann auch während Corona eben kam und sagte, ich spüre nichts mehr, mir geht es nicht gut, ich habe schon überlegt, mir was, also sich zu ritzen, also das Thema Selbstverletzung. Sie haben dann relativ schnell, und da wissen Sie auch, dass Sie ein großes Privileg hatten, einen Therapieplatz finden können für Janne. Und Sie haben sich darauf geeinigt, dass Bertram Janne aber auch während dieser Krankheit weiter porträtieren darf. Und diese Bilder sind ja quasi wie ihr Therapietagebuch. Also man kann sehr gut ablesen, in welcher Phase sie wann fotografiert worden ist. Janne sagt so schön, wenn es einen Sinn gibt, dass sie diese Erkrankung hatte, sie ist im Moment sehr stabil, war gerade in Australien, ihr geht's gut. Dann ist es eben, dass sie ihre Geschichte erzählt, damit andere etwas davon lernen können oder auch präventiv. Und deswegen haben wir dann innerhalb der Woche der seelischen Gesundheit, die ja bundesweit jetzt gerade zu Ende gegangen ist, diese Ausstellung ins Ernst-Deutsch-Theater geholt, dort vorne ins Foyer. Einmal, weil es ein öffentlicher Raum ist, einmal aber auch, weil ich es spannend fand, wie Menschen auf so eine Bilderreihe reagieren, wenn sie eigentlich, sagen wir mal, zum Bespaßen irgendwo hingehen, mich ins Theater, um einen guten Abend zu haben und dann eben mit diesem Thema konfrontiert werden. Das war wahnsinnig spannend, da vor Ort zu sein und so unterschiedliche Gespräche zu führen. Und eröffnet haben wir es eben mit einer Vernissage. Und ich habe gedacht, naja, wenn wir so 100 Leute zusammenkriegen, dann ist das schon super erfolgreich. Wir hatten am Ende 500 Anmeldungen und 400 Leute vor Ort. Und das zeigt mir einfach, wie wichtig und vor allem wie präsent dieses Thema ist, ne? Also, dass doch viele sich angesprochen gefühlt haben und dass wir es geschafft haben, einen Ort und eine, also wir hatten auch einen Panel-Talk, Milka Lof-Fernandes war da, die ja auch eine eigene Geschichte hat. Das Bo war als musikalischer Act da, der, auch wenn man das jetzt erst gar nicht so vermutet bei seiner Musik, da auch sich sehr viel mit beschäftigt hat, mit dem Thema, das unter anderem auch in seinem Song Happy Depri verarbeitet hat. Und am Ende des Abends war irgendwie klar, wir haben einen Raum geschafft für dieses Thema, in dem sich alle Gäste so wohl und so gut aufgenommen gefühlt haben, dass sie miteinander über dieses Thema offen sprechen konnten. Und darum geht es uns eigentlich, also Räume zu schaffen, in denen sich Menschen, egal ob jung oder alt, sicher fühlen, darüber zu sprechen, wie es ihnen geht. Und im besten Fall dann auch, wenn sie es brauchen, Hilfe zu finden.
Ja, ganz, ganz tolle Initiative. Ich glaube, das ist super wichtig. Ich kenne das auch von einer Kann, die ich auch im Berufsumfeld kennengelernt hat, die sich um Brustkrebs und deren Patienten und deren Familien auch kümmert und die auch immer sagt, wie wichtig es ist, dass Leute irgendwo eine Stelle finden, wo sie sich halt mal austauschen können, weil viele es halt immer noch scheuen, darüber zu sprechen und das irgendwie an die große Öffentlichkeit bringen wollen oder an die kleine Öffentlichkeit ist ja am Ende des Tages. Aber insofern toll, dass ihr das geschafft habt und was für ein tolles Projekt. Ich meine, ich glaube, Bilder sagen immer mehr als Worte und als selbst gehobener Hobbyfotograf, würde ich mal sagen, kann ich es sehr gut nachvollziehen und weiß ja, was Bilder mit Menschen machen können. Und also wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Vielleicht kannst du jetzt zum Abschluss uns nochmal ein paar Tipps mitgeben für uns als Eltern, aber eben auch als Führungskräfte. Was kann ich selbst machen? Was sind niederschwellige Tipps, die ich in meinem beruflichen wie privaten Alltag integrieren kann?
Ja, das Schöne ist ja, wir können alle was tun. Also manchmal geht es mir so nach so einem Gespräch, dass ich denke, oh, das klingt jetzt alles so wie, ne, alle sind in den Brunnen gefallen. Nee, das ist nicht der Fall. Und wir können wirklich sehr niedrigschwellig auch Menschen helfen, denen es nicht so gut geht. Ne? Also es fängt schon mal mit unserer Sprache an. Also Sprache ist ein Riesenthema. Wie spreche ich über Menschen, denen es mental nicht so gut geht? Ne? Also wir haben da nach wie vor auch ein paar Narrative, wo ich dann auch häufig bei Filmen denke, oh, ne, ob es jetzt irgendwie Klapse heißen muss und ob die Psychiatrie so dargestellt sein muss, weiß ich nicht. Auch das, die Wörter bekloppt, behindert, das sind alles Wörter, die einfach nicht in den Sprachgebrauch mehr gehören, weil es trifft möglicherweise jemanden, der mit am Tisch sitzt, der es noch nicht erzählt hat. Und ich finde auch, dass, wie gesagt, das sind Wörter, die gehören einfach nicht mehr in den Sprachgebrauch. Das heißt also, ne, darauf achten, wie rede ich über diese Themen, wie rede ich über Menschen, denen es eben nicht so gut geht. Das ist so der eine Punkt. Als Unternehmen kann ich immer nur dazu raten, sich wirklich auch Expertinnen und Experten mit an die Seite zu holen, die das mit begleiten oder auch das Thema Mental Health First Aid, also das Thema, wenn es blutet, also wenn jemand blutet, ne, und es gibt eine Wunde zu versorgen, dann haben wir im Unternehmen häufig Ersthelfer, die dann auch wissen, was zu tun ist. Das gibt's auf der anderen Seite auch für das Thema mentale Gesundheit. Also da ist halt nicht der Arm oder das Bein ab. Es ist nicht unbedingt sofort zu sehen, aber zu wissen, was kann ich tun, wenn meine Kollegin, mein Kollege hyperventiliert aufgrund von Stresssituationen, ist was, wo ich finde, das können und sollten Unternehmen auf jeden Fall auch mit aufnehmen in die Ausbildung ihrer Mitarbeitenden. Das ist ähnlich schnell gemacht, quasi wie der Ersthelfer, und hilft aber ganz viel und hilft vor allem auch den Personen zu wissen, dass jemand im Unternehmen ist, der das auch kann. Also der dann auch weiß, was zu tun ist. Dafür kann ich nur wärmstens eine Empfehlung aussprechen. Und als Eltern genauer hinzugucken und hinzuhören. Das heißt, wenn sich was verändert, das ist ja häufig zu sehen, dann wenn Rückzug, sozialer Rückzug, Freundeskreis wird nicht mehr getroffen. Das hat was zu tun mit eigenen Hygienestandards. Ne? Also man merkt, okay, das Kind kommt irgendwie nicht mehr aus dem Schlafanzug raus, will sich nicht duschen, pflegt sich nicht, hat eine schwierige Phase, da wirklich auch im Kontakt zu bleiben. Das ist häufig natürlich nicht einfach, vor allem auch zu unterscheiden zwischen, ist das jetzt noch pubertär oder ist das schon ein Problem? Da ist es eben so, dass man versuchen sollte, im Gespräch zu bleiben und das Gespräch so zu führen, nicht du hast und du hast schon wieder dies und du machst schon wieder jenes, sondern zu sagen, ich nehme wahr, also aus der Ich-Perspektive im Gespräch zu bleiben und das zu beschreiben, was man wahrnimmt und nicht Vorwürfe zu machen oder noch Druck aufzubauen. Und man kann da eigentlich nichts verkehrt machen bei den Personen. Also es ist häufig die Angst da, wenn ich das anspreche, oh, was löst es aus und macht es dann vielleicht noch schlimmer. Gilt übrigens auch für das Gefühl, dass jemand suizidgefährdet ist, direkt ansprechen und sagen, ich habe das Gefühl, dass du darüber nachdenkst oder dass es da ein Thema gibt. Wie kann ich dir helfen? Und dann an der Seite zu bleiben und klar zu vermitteln, du musst jetzt nicht sofort darüber sprechen. Wenn du aber möchtest, dann bin ich da. Und dann auch Hilfe mit zu organisieren.
Ja, ich glaube, wir müssen alle mehr in die Kommunikation gehen. Das ist auch etwas, was ich auch als Volontär bei den Special Olympics zum Beispiel mitgenommen habe, weil ich immer nicht wusste, wie sprichst du auch jemanden mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung an. Das ist einfach in die Kommunikation gehen. Du kannst eigentlich gar nichts falsch machen. Ich glaube, das muss man sich immer wieder vor Augen führen, dass wir am Ende des Tages Menschen sind und soziale Wesen, und Kommunikation hilft einfach in allen Bereichen, ob das interne Kommunikation im Unternehmen ist oder tatsächlich in solchen Fällen. Vielen, vielen lieben Dank, Ulrike, für dieses wichtige Gespräch in der 25. Folge jetzt über mentale Gesundheit in Zeiten von digitalen Medien und globalen Krisen. Ich glaube, es ist keine einfache Zeit, die wir gerade durchleben. Und ich bin gerade ja in Urlaub im Bayerischen Wald und habe auf Bayern 1, glaube ich, war es oder so, von einem Kardiologen gehört. Nehmt euch öfter mal in den Arm, das tut dem Herzen unglaublich gut. Vielleicht ist das der Appell, den man hier auch treffen sollte. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Ja, wenn euch diese Folge auch gefallen hat, alle Folgen von Suits & Sneakers findet ihr auf den Webseiten von 514 und Deininger sowie auf allen favorisierten Podcast-Plattformen, unter anderem Apple Podcast und Spotify. Die Links sind wie immer in den Shownotes auch zu finden. Und nur dann appellieren, schaut euch die Webseite der Fürstenberg Foundation an und die einzelnen Leistungen und Inhalte, die dort geboten werden. Und ich glaube, ihr seid auch auf Spenden angewiesen, also vielleicht auch da die Unterstützung in diese Richtung könnt's brauchen. Und ich glaube auch, das Thema ja, erste mentale Hilfe in Unternehmen fand ich auch einen ganz, ganz tollen Impuls, den man vielleicht mal mitnehmen sollte, wenn man schon über Empathie als wichtigste Kompetenz der Zukunft für Führungskräfte sprechen, ist das, glaube ich, ein gutes Set. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und wir hören uns in 14 Tagen wieder mit Joy in der nächsten Susan Sneakers Leadership Edition. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und tschüss.